ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Henselt und dem Thema Aus für das Verbrenner aus? Wie fahren Deutschlands Autos in die Zukunft? Sie haben es ja gerade schon in den Nachrichten gehört. Wenn es nach dem Bundeskanzler geht, dann wird es 2035 keinen harten Schnitt für den Verbrenner in der EU geben. So hat es Friedrich Merz heute nach dem Autogipfel im Kanzleramt gesagt. Und auch sein SPD-Vize Lars Klingbeil hat signalisiert, dass das Ende des Verbrenners flexibler geregelt werden sollte. Allerdings, andere in der Koalition sehen das anders. Was bedeutet das jetzt für das deutsche Votum in Brüssel? Denn da, das muss man wissen, wird ja über die Zukunft des Verbrenners entschieden. Und was heißt das alles für die E-Mobilität insgesamt? Ist nach diesem Autogipfel etwas klarer, wie es weitergeht? Das sortieren wir in diesem Forum. Und wir diskutieren, was ein mögliches Aus fürs Verbrenner aus für Folgen haben würde. Und was die Politik tun will und tun kann, um die deutsche und die europäische Autoindustrie stärker noch als bisher zu unterstützen. Meine Gäste in diesem Forum sind Professor Thomas Koch. Er ist Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am Karlsruher Institut für Technologie und Vorsitzender der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Kraftfahrzeug- und Motorentechnik. Mit dabei ist auch Imelda Labbé, die Präsidentin des Verbands der internationalen Kraftfahrzeughersteller. Und mitdiskutieren wird Stefan Radomski, Wirtschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Herr Radomski, in einem Kommentar für die Süddeutsche haben Sie geschrieben, die deutschen Unternehmen, die deutsche Autoindustrie brauche Planungssicherheit. Sind wir denn dieser Planungssicherheit heute nach dem Autogipfel zumindest ein bisschen näher gekommen?
Nein, ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben einmal mehr gerade eben gehört, was nicht sein soll. Aber was wir einmal mehr nicht gehört haben, ist, was denn stattdessen sein soll. Das bleibt ungefähr. Das bleibt der Deutung eines jeden und einer jeden überlassen und ein Stück weit. Und das ist, glaube ich, ich halte das persönlich für ein falsches Signal, was damit ausgesendet wird, weil es das Gegenteil schafft von dem, was man ja eigentlich schaffen möchte, nämlich Sicherheit. Sicherheit einerseits auf Seiten der Unternehmen, auf Seiten der Beschäftigten, aber die kann und wird es ja auch nur geben, wenn es auch eine gewisse Sicherheit auf Seiten der Kunden und der Kundinnen gibt, die diese Produkte dann am Ende kaufen sollen. Und die sich ja dann im Zweifelsfall auf Jahre festlegen darüber, was sie in Zukunft oder wie sie dann in Zukunft fahren. Ein Auto ist in vielen Fällen für viele Menschen eine Anschaffung, die viele Jahre im besten Falle herhalten soll und herhalten muss. Und deswegen die Frage, was soll das denn sein, glaube ich, schon sehr entscheidend. Und die Antwort ist auch heute nicht gefallen.
Frau Labbé, Ihr Verband vertritt ja die internationalen Hersteller, also ich sag mal ein paar Beispiele, Unternehmen wie NIO, BYD oder Volvo. Wie würden Sie denn diese Ankündigung von Friedrich Merz heute nach dem Autogipfel bewerten? Alles offen oder finden Sie es doch ein Stück weit auch konkreter jetzt?
Wir bewerten das positiv im Sinne der Elektromobilität, weil bevor darüber gesprochen wurde, dass dieser harte Stopp so in 35 vielleicht nicht ganz umsetzbar ist, wurde ja vor allem ein ganz starkes Statement gemacht, dass die Elektromobilität die Technologie der Zukunft ist und das eben auch untermauert mit den Maßnahmen, die dafür notwendig sind, Milliardenbeiträge, um Privatkunden zu fördern, haben wir schon lange gefordert. Darüber hinaus auch ein klares Bekenntnis zu PHEVs, um zu sagen, alle die jetzt noch nicht voll auf E umsteigen, die können jetzt mit dem Hybriden vielleicht erstmal einsteigen. Aber die Endvision ist klar und vor allem auch ein klares Bekenntnis dazu, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. So, ich würde das jetzt mal alles voranstellen mit einer klaren Aussage. Wir fokussieren uns auf die Elektromobilität und machen dann vielleicht die Klammer auf für alle die jetzt noch nicht umsteigen können, beziehungsweise für alle die Rahmenbedingungen schaffen müssen.
Ich finde, das klingt aber im ersten Moment so ein bisschen widersprüchlich. Ja, also Vorfahrt für die E-Mobilität und gleichzeitig verlängern wir die Lebenszeit der Verbrenner. Also wie passt das zusammen, Herr Koch?
Also herzlichen Dank für die Frage. Es ist so, dass die aktuelle Gesetzgebung, die aktuellen Rahmenbedingungen ja nichts von dem, was sie vorgeben zu erzielen, erreichen. Die aktuelle Gesetzgebung verstößt, und das ist innerhalb der wissenschaftlichen Gesellschaft einfach, Leute, klar, gegen das Pariser Klimaschutzabkommen, so wie es heute ist, weil Infrastrukturaufbau, Rohstoffe, Energiebereitstellung etc. gar nicht berücksichtigt werden. Sie ist jetzt momentan wirtschaftlich komplett an die Wand gefahren, wie wir deutlich merken und auch bald sehen werden. Ich möchte hier ergänzen, dass die deutsche Automobilindustrie ja insbesondere auch vom internationalen Export lebt. Und in China, in Korea, in Japan, USA ist ein Sonderfall, kann man aber in diesem Fall trotzdem auch anführen, ist das kein Thema mehr, dass die Zukunft rein elektrisch ist. Die Zukunft wird auch elektrisch sein. Die Elektromobilität wird eine Säule sein.
Die Vorgaben aber andere.
Lassen Sie mich bitte ausreden. China hat einen 5- bis 15-Jahres-Plan. Da steht ganz klar drin, dass der Verbrennungsmotor Teil der Zukunftsstrategie ist, dass im Verbrennungsmotor im großen Stil gefördert wird, dass dort die Forschung intensiviert wird. Ich komme gerade aus Aachen. Dort war das Mobility Sustainable Mobility Forum. China, JMC und Weichai haben 2 neue 4-Zylinder-Dieselmotoren vorgestellt. Die Chinesen können ihr Glück kaum fassen, ob des komischen Unsinns, den wir hier in Deutschland, in Europa seit Jahren wirklich kommunizieren. Die Zukunft ist, auch was die Antriebe angeht, vielschichtig. Es gibt wunderbare Anwendungen, die elektrisch sein werden, aber es wird auch sehr wohl langfristig viele Anwendungen geben, die einen Tank haben. Und so ist es eben, dass wir heute eine Gesetzgebung noch immer haben, getrieben durch den Green Deal, die gegen das Pariser Klimaschutzabkommen verstößt, die wirtschaftlichen Randbedingungen mit Füßen tritt und darüber hinaus in der Gesellschaft einen schweren Schaden anrichtet. Und das muss bitte schön gerade gestellt werden. Und da gab es heute einen allerersten Schritt in die Richtung. Aber es wird noch weitere geben müssen.
Herr Radomski, Sie wollten widersprechen?
Ja, weil es gibt ein Revival der Range Extender in dem Fall in China vor
müssen
allem.
Müssen wir vielleicht also das kurz heißt, erklären, Range
Extender? Ja, das Extender? Heißt, es sind ja große, also Autos mit relativ großen Batterien, die mehrere 100 oder 200 oder 300 Kilometer weit rein elektrisch fahren können. Und dann gibt es einen kleinen Benzinmotor, der dann anspringt und Strom erzeugt, um die Batterie zu laden, aber nicht die Räder anzutreiben, anders als beim Hybriden. Und ja, da gibt es in China, das ja flächenmäßig auch einfach ein gigantisch großes Land ist und nicht nur aus diesen Millionenmetropolen besteht, da gibt es einen wachsenden Markt dafür, das ist völlig richtig. Aber auch dort ist das Ziel ja nach wie vor klar, nämlich zu sagen, das ist auch dort als eine Übergangstechnologie ganz klar ausgeflaggt. Und das ist, glaube ich, so eine Verwirrung, die sich in dieser Debatte so durchzieht. Das heißt, erstens, es gäbe ein Verbrennerverbot. Ich glaube, das führt allein dieses Wording führt schon dazu, dass Menschen denken, sie müssten ab 2035 ihr Auto, was dann vielleicht noch völlig gut ist und noch super fährt, zwangsläufig in die Schrottpresse werfen.
Nee, sondern das es geht nur um Neuwagen. Also bisher.
Es geht um Neuwagen und Neuzulassungen. Wer bis dahin einen Wagen mit Range Extender hat, einen Plug-in-Hybriden oder auch einfach einen reinen Verbrenner, der darf den weiterhin fahren, der darf ihn weiterhin durch die Städte und über die Autobahnen bewegen. Es sollen nach derzeitigem Stand nur keine neuen Verbrenner oder keine neuen Fahrzeuge mehr zugelassen werden, keine neuen Autos mehr zugelassen werden, die noch CO2 aus dem Auspuff ausstoßen. Und deswegen, wenn es heißt, es gäbe ein Verbrennerverbot, ist das alleine diese Wortwahl führt schon sanft in die Irre. Und deswegen, glaube ich, muss man da nochmal klar differenzieren. Und diese Widersprüchlichkeit, diese politische Widersprüchlichkeit ist da ja auch, die finde ich auch frappierend, weil man sagt, die Zukunft des Autos ist elektrisch. Aber dann doch wieder irgendwie nicht. Deswegen finde ich diese Debatte, die jetzt 10 Jahre vor dem Tag X stattfindet und so vorangetrieben wird, die ist tatsächlich, also da ist mir nicht ganz klar, worin da jetzt wirklich der Mehrwert liegt, die auf dieser großen Bühne mit dieser hohen Intensität so zu führen.
Frau Labbé, ich meine, gerade die deutsche Autoindustrie hat sich ja sehr stark in der Politik auch dafür eingesetzt, eben diesen Ausstieg aus dem Verbrenner zu verschieben oder zu flexibilisieren. Können Sie diese Position nachvollziehen und würden Sie für die internationalen Hersteller eine ähnliche Position auch einnehmen?
Ja, natürlich. Wir sind da ganz eng zusammen mit der Position der deutschen Hersteller. In der Pressekonferenz heute ist das Thema Verbrenner aus nicht gefallen. Ich habe das Wort nicht gehört und das fand ich schon mal sehr positiv, weil da würde ich Herrn Randowski absolut zustimmen. Wir müssen jetzt mal diese Verwirrung rausmachen. Für uns heißt es ganz klar, wenn ich als Kunde mir heute überlege, welches Fahrzeug ich fahren will, dann weiß ich aus dieser Botschaft, dass die Zukunft elektrisch ist. Das heißt, alle Innovationskraft muss erstmal auf die Elektromobilität kommen. Das ist übrigens auch absolut wichtig für die Zukunftssicherung, weil in den großen internationalen Märkten, gerade in China, ist diese Technologie die vorherrschende. Hm. Vielleicht machen die ein paar kleine Verbrennerprogramme, aber die ganze Energie geht doch in die Software, in die Automatisierung und diese Fahrzeuge sind elektrisch. Das heißt, da ist für mich als Kunde klar, wo die Reise hingeht. Gleichzeitig muss ich aber dem Kunden die Möglichkeit und die Flexibilität geben. Warum? Weil die Rahmenbedingungen heute und in absehbarer Zeit einfach noch nicht passen. Und das ist ja schon eingeflossen. Wenn ich in einer kleinen Gemeinde lebe, wir haben einen Riesenanteil von Gemeinden unter 500 Einwohnern, die überhaupt keinen Ladepunkt haben. Wenn ich in Hamburg lebe, dann sind 20 Elektroautos auf einen Ladepunkt. Damit komme ich nicht klar. Und wenn ich im Hochhaus lebe, schon gar nicht, weil auch die Rahmenbedingungen dort für den Betrieb von einem Elektroauto im Mietshaus noch überhaupt nicht passen. Insofern ist es absolut richtig aus unserer Sicht, dass man das Thema flexibilisiert, bis all diese Voraussetzungen, übrigens auch der Strompreis dann passt. Mhm. Aber die große Vision, worauf fokussiere ich mich? Diese Vision, die muss da sein, auch um Entwicklungsgelder in der Industrie, egal ob international oder deutsche, in die richtige Richtung zu lenken, weil dort muss unsere Kraft sein.
Aber besteht nicht die Gefahr, dass durch diese, ich zitiere mal, Technologieoffenheit eben Entwicklungsgelder in unterschiedliche Bereiche fließen, eben doch noch in die Weiterentwicklung zum Beispiel von Verbrennermodellen und das dann in der Weiterentwicklung der E-Mobilität wieder fehlt?
Also im Moment fließen die Gelder natürlich in die Weiterentwicklung von diesen Hybriden, egal in welcher Ausprägung. Warum? Weil Kunden einfach noch nicht bereit sind, sich auf elektrische Fahrzeuge einzulassen. Spannend ist übrigens auch, dass Kundenstudien ganz klar sagen, dass Kunden, die mal eine Zeit lang elektrisch gefahren sind, nie wieder zurück wollen auf eine andere Technologie. Also der überwiegende Anteil bleibt beim Elektrofahrzeug. Das heißt, ja, da wird entwickelt in Übergangstechnologien. Das ist auch richtig. Das sehen wir übrigens auch in China. Aber für den Kunden muss einfach klar sein, wo die große Richtung ist. Und für alle die, für die die Laderahmenbedingungen passen, die eine Solaranlage daheim auf dem Dach haben, muss auch klar sein, dass die smarte Entscheidung schon jetzt und ganz bestimmt in die Zukunft des Elektroautos ist.
Wenn Sie, ja?
Also muss ich jetzt doch in aller Deutlichkeit bei dem, was gesagt wurde, widersprechen. Erstens, und nochmal auf China bezogen. China hat den Plan und wer dem widerspricht, der kennt die Fakten nicht. Im Pkw-Bereich, im Lkw-Bereich, bei Verbrennungsmotoren, bei modernen Hybridantrieben weltweit den Markt zu dominieren. Das ist erklärtes Ziel Chinas. Und warum wir jetzt hier wiederum darüber diskutieren, dass ja auch in China nur in Zukunft alles elektrisch sein soll, verstehe ich nicht. Nein, China hat natürlich einen riesen Markt und damit den Vorteil, dass sie mehrere Lösungen besser vorantreiben können als die Europäer mit einem kleineren Markt. Das ist ein gewisser Vorteil, den man dort hat. Aber es ist ganz klar, und das sehen wir jetzt ja zum Beispiel bei Aurobay, Horse und Geely, die jetzt zum Beispiel auch für Mercedes die Motoren schon liefern, wohin die Reise geht. Das ist eine wichtige Säule. Ich sage das eben, und das wird nicht nur bei Automotoren, es wird bei Dieselmotoren so sein. Und wir tun so, als ob das kein Thema, kein Konkurrent wäre. sind eine Riesenkonkurrenz und in Japan ist es nicht anders und in Korea wird es nicht anders sein und USA auch nicht. Und ich fand es
darf
vorhin,
ich da wenn ich mal das kurz einhaken.
Ja, gerne.
Vielleicht müssen wir da nochmal unterscheiden, wofür die Chinesen diese Technologie weiterentwickeln. Weil wenn Sie die Zulassungszahlen in China verfolgen, dann sehen Sie ganz klar die Dominanz der Hybride und der Elektrofahrzeuge.
Ja, ja,
aber natürlich hat China einen Exportplan.
Natürlich.
Und im Rahmen dieses Exportplans werden Verbrenner entwickelt, in der Tat.
Die dann bei uns fahren sollen, in Europa oder in den USA.
Genau, die sieht man auch. Also wir haben auch Mitglieder in unserem Verband, die aus China Hybride, aber auch Verbrenner nach Europa bringen, ganz klar.
Und vielleicht muss man doch da auch noch mal festhalten, dass dieses Verbrennerverbot ja nicht was war, was man sich einfach ausgedacht hat, weil man Lust dazu hatte, sondern es sollte ja einzahlen auf die Klimaziele der EU. Wenn wir das jetzt ein Stück weit aufweichen, flexibilisieren, nach hinten verschieben, was bedeutet das denn dann für das Ziel der EU, eben irgendwann klimaneutral zu werden,
Herr Radomski? Wir können noch einen Schritt zurückgehen. Die Klimaziele der EU sehen vor, dass der Kontinent bis 2050 klimaneutral sein soll. Es gibt ein geltendes Klimaschutzgesetz in Deutschland, das vorschreibt, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein muss. Erzwungen vom Bundesverfassungsgericht. Das ist geltendes Recht. Wenn wir davon ausgehen, dass selbst ab 2035 keine neuen motorgetriebenen PKWs zugelassen werden, dann werden selbst 2045 noch etliche, viele Verbrenner auf deutschen Straßen unterwegs sein. Das heißt, dieser Teil, dieses CO2, was dort ausgestoßen wird, muss ohnehin an anderer Stelle überkompensiert werden, rausgenommen werden, ins Minus gedrückt werden, damit man am Ende pari pari null rauskommt. Je höher der Anteil von Verbrennungsmotoren auf deutschen Straßen im Jahr 2045 ist, desto größer muss das Ausgleichen die Minus an irgendeiner anderen Stelle sein. Das ist geltendes Gesetz. Mhm. Und wenn jetzt, und das hat das Bundesverfassungsgericht sehr deutlich gemacht, dass sie da sehr hart eingegriffen haben, gesagt, das reicht nicht. Die Politik in Berlin läuft Gefahr, dass Karlsruhe ihnen das wieder abgrätscht, falls man jetzt sagt, ach, wir müssen ja die Industrie fördern, dann kommt Karlsruhe und sagt, stopp, Daseinsvorsorge für die nächsten Generationen. Ihr könnt jetzt nicht alles verfrühstücken und sagen, seht doch ihr zu, wie ihr dann mit der Klimakatastrophe klarkommt.
Wir haben wir haben ja heute in der Pressekonferenz dazu eigentlich ein positives Signal bekommen. Weil es wurde ja gesagt, wir verstehen, dass man diesen Hochlauf nicht ohne den Kunden machen kann. Und deshalb müssen ja die Ziele in dem Bekenntnis zur Elektromobilität an die Schaffung der Rahmenbedingungen gekoppelt werden. Das war die klare Aussage. Und wenn das erfolgt, dann stellt sich das Problem, was Sie eben beschrieben haben, Herr Radomski, stellt sich ja nicht. Und ich glaube, in die Richtung muss jetzt ein Plan entwickelt werden. Wir brauchen diesen übergreifenden Plan der Rahmenbedingungen schaffen, der nur dann mit dem Hochlauf der Rahmenbedingungen dann eben auch Ziele zulässt. Weil sie können nicht den Output verzielen, wenn der Input unklar ist. Und da stehen wir im Moment.
Wir haben viele Autogipfel im Kanzleramt unter verschiedenen Kanzlern erlebt, wo es um Elektromobilität ging, vor 10 Jahren schon, wo Ziele für 2020 und für 2025 und wie viele Ladesäulen und wie viele Elektroautos, das wurde alles mit viel Steuergeld gefördert, das gab Förderung, passiert es aber tatsächlich on the grounds ziemlich wenig. Also ehrlich gesagt sehe ich da dann auch zu einem gewissen Grad jetzt dann die Industrie in ihrer Gesamtheit dann mal in einer gewissen Bringschuld, nicht jetzt 10 Jahre bevor es soweit ist, zu sagen, das funktioniert alles nicht, das ist ja alles viel zu schnell, weil wir eigentlich ja schon auch seit 10 Jahren darüber reden und eigentlich schon Ziele definiert hatten, Schritte dahin definiert hatten, politisch und wirtschaftlich, die dann aber nicht nachgehalten worden sind.
Und weil sie nicht nachhaltig sind, weil sie nicht nachhaltig waren. Und das sind wir genau beim Punkt. Es gibt einen fundamentalen, entschiedenen Unterschied zwischen der Einhaltung des Gesetzes, so wie es Herr Radomski eben ausgeführt hat, und einem effektiven Klimaschutz. Wenn wir eine effektive Technologieneutralität unter Weiterführung von allen Technologien, auch CO2-neutralen Kraftstoffen und der Elektromobilität, ermöglichen würden, ist es wissenschaftlicher Konsens, würden wir eine Menge von etwa 10.000 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Diese Zahl ist sogar von der US-Biden-Regierung letztes Jahr auch übernommen worden. Wenn wir ein gutes Miteinander Technologien entwickeln würden.
Es gibt keine zwei Möglichkeiten, ein Gesetz einzuhalten. Es gibt eine Möglichkeit, ein Gesetz einzuhalten. Und wenn man in die, Gefahr gerät, dass eine Gruppe erneut klagt gegen und das Bundesverfassungsgericht entscheiden sollte, dass das nicht effektiv genug ist, was da beschlossen worden ist, oder dass das einfach den Buchstaben des Gesetzes widerspricht, dann ist noch mehr Zeit verloren.
Also ich glaube, Sie haben eben wirklich bestätigt, Herr Radomski, Entschuldigung, wenn ich hier eingreife, weil es entscheidend, dass keine zwei Lösungen möglich sind, weil es regulatorisch momentan schwierig ist. Also Sie sagen, effektiver CO2-Einsparungsschutz ist nicht wichtig oder nicht umsetzbar, weil halt die Regulatorik so ist, wie sie ist. Und ich sage, ich würde es gerne gut machen. Und nicht so, wie es jetzt ist, mit einem Verstoß gegen die Vorschriften. Denn das ist der aktuelle Status. Ich habe es ausgeführt. Infrastrukturaufbau wird nicht berücksichtigt. Rohstoffe, Energiebereitstellung. Das Rheinhafen-Dampfkraftwerk in Kassel läuft gerade volle Pulle, aus dem dann die Elektroautos geladen werden. Und es wird auch noch in 5 und 10 Jahren so oder so ähnlich sein. Es ist nicht gut, ein einseitiges Verbot auszusprechen. Wir brauchen ein gutes Miteinander. Und die Konsequenzen sehen wir ja. Stichwort Bosch, Stichwort ZF, Stichwort Automobilindustrie, Stichwort Verlagerung ins Ausland, weil es einfach nicht ausgewogen ist.
Aber genau deshalb ist ja das Nachhalten, da würde ich zustimmen, das Nachhalten der Umsetzung der Rahmenbedingungen genauso wichtig wie das Nachhalten der Zulassungszahlen von Elektroautos. Wenn ich heute öffentlich lade, dann zahle ich 12 Euro etwa mehr für 100 Kilometer, als wenn ich Sprit tanke. Das guckt sich der Kunde an und sagt, naja, überlege ich mir, abhängig davon, wo ich wohne. Das Nachhalten der Ladeinfrastrukturziele, die übrigens nicht erfüllt wurden, da wird nämlich nur gemittelt, aber nicht auf punktuelle Gemeinden geschaut. Das Nachhalten der Strompreisvergünstigung, die Umsetzung der Stromsteuersenkung für Privatkunden, all diese Dinge, ja, die müssen nachgehalten werden. Und deshalb brauchen wir einen quantifizierten Plan, und zwar auf beiden Seiten.
Ich möchte hier einhaken. Das Einzige, was ich seit 10 Jahren höre, ist, wir brauchen hier Subventionen, wir brauchen hier Vergünstigungen, wir brauchen hier Nachhilfe. Irgendwann mal müssen sich verschiedene Technologien im Markt frei bewegen. Und es ist seit 10 Jahren der Dauerbrenner und haben es nicht erreicht. Und bei dem Thema Elektromobilität werden wir, wenn wir es kostenseitig mal sauber runterbrechen, noch unser blaues Wunder erleben. Denn wir haben nicht nur das Thema der elektrischen Kosten durch die verfehlte Energiewende. Ein weiteres Thema würde heute den Rahmen sprengen. Aber wir haben natürlich auch die Investkosten für die Ladesäulen, die Business Cases dafür. Wir haben das Steuerthema, heute noch immer eine massive Bevorzugung auf Seiten der Steuern, wenn wir das gleichstellen, wird sich herausstellen, ein Miteinander an Technologien gleich besteuert, gleich behandelt, gleich umweltfreundlich, wäre wesentlich zielführender. Haben wir nicht, aber wir sind jetzt wenigstens ansatzweise auf dem Weg.
Dann lassen wir doch mal die Steuersubvention für den Dieselkraftstoff wegfallen und sagen, was da in Mineralölsteuer Rabatt drauf liegt. Der Rabatt wird einfach gestrichen. Es wird die gleiche Steuer darauf fällig. Diesel ist plötzlich komplett unattraktiv als Kraftstoff für PKWs. Und dann gucken wir mal, was dann los ist. Und dann werden auf einmal wirklich Mittel da, die man woanders hinein investieren könnte.
Wir können doch das Autofahren nicht verteuern. Wir sind in einer wirtschaftlichen Situation.
Aber das ist ein
alle
Argument.
Wir können das Autofahren nicht verteuern. Im Gegenteil, wir müssen Arbeitsplätze schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in der Zukunftstechnologie der Elektromobilität, das zweifelt ja keiner an,
Frau Labbé, dass wir da vorne dabei bleiben. Ich sage bloß, wenn man jetzt das hohe Lied des freien Spiels der Kräfte am Markt und des Streichens der Subventionen anstimmt, das kann man tun, aber dann muss man es auch wiederum für alle gleichermaßen tun und muss sagen, dann müssen wir ans Dienstwagenprivileg ran, dann müssen wir an den Diesel ran, dann müssen wir an ganz viele Dinge ran, dann stehen nämlich wirklich alle Antriebsvarianten
Adamski, da muss man nochmal einhaken. Da muss man den Kunden, den Hörer nochmal abholen. Entschuldigung, das ist nämlich so nicht ganz zulässiges Argument. Wir haben in der Tat heute eine Besteuerung auf Dieselkraftstoff. Die ist schon sehr hoch, aber die auf Ottomotor ist noch deutlich höher. Das ist eine Differenz. Und auf diese Differenz zwischen der hohen Besteuerung spielen Sie an. Wenn Sie heute alle Fahrzeuge in Deutschland Gedankenmodell elektrisch antreiben würden, Gedankenmodell, alle Fahrzeuge wären elektrisch, dann würde in Summe ungefähr ein Betrag von 50 bis 60 Milliarden Euro fehlen im Haushalt. 50 bis 60 Milliarden Euro würden fehlen, weil das über CO2-Steuer, über Kfz-Steuer, über Mehrwertsteuer, über Fahrzeugsteuer alles momentan begünstigt wird. Und das müssen wir mal im Auge behalten.
Es gibt ja unterschiedliche Argumente, die gerade rangezogen werden, wenn man eben für dieses Aus vom Verbrenner aus argumentiert. Ein Argument, auf das würde ich auch noch mal gern gucken, ist, dass an dem Verbrenner natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze hängen. Wenn man jetzt sagt, wir flexibilisieren den Ausstieg aus dem Verbrenner, wir halten noch länger am Verbrenner fest, retten wir denn dann tatsächlich Arbeitsplätze in Deutschland oder verzögern wir doch noch so einen notwendigen auch Strukturwandel und sind dann vielleicht doch noch weiter abgehängt, als wir lange Zeit ja eh schon waren beim Thema E-Mobilität, Frau Labbé?
Das ganze Thema hängt ja an der Kundennachfrage. Mhm. Das heißt, Arbeitsplätze entstehen immer dann, wenn der Kunde Nachfrage hat. Und deshalb fokussiert die Automobilwirtschaft heute schon darauf, Kostenparität für den Kunden zu schaffen in all dem, was wir beeinflussen können.
Das heißt, die Verbrenner und die E-Autos müssen gleich kosten.
Natürlich.
Und dann werden auch die E-Autos natürlich attraktiver.
Natürlich, weil nochmal der Kunde, der elektrisch gefahren ist, der sagt, die Vorteile überwiegen eindeutig. Mhm. Und ich kaufe mir wieder ein Elektroauto. Und auf diese Tendenz müssen wir uns einstellen. Also jede Industrie ist gut beraten, wenn sie früh den Kunden fragt, was der Kunde will.
Haben Sie das gefragt, Frau Labbé?
Aber die ich kenne, sprechen eine andere Sprache.
Ja, aber damit hat die Autoindustrie denn den Kunden, die Kundin gefragt? Weil es fehlt ja zum Beispiel auch gerade an günstigeren E-Autos. Also Sie sagen jetzt, wir brauchen Rahmenbedingungen. Da muss vielleicht die Politik aktiv werden. Aber auch die Autoindustrie ist ja da gefordert und vielleicht deutlich stärker als zu liefern, als sie in den letzten Jahren da auch geliefert hat. Sie waren ja auch lange in der Autoindustrie. Also muss man da jetzt auch sich mal ehrlich machen und sagen, wir müssen jetzt da auch unsere Hausaufgaben machen?
Aber selbstverständlich haben wir auch die Kunden gefragt. In meiner Zeit im Volkswagen-Vorstand haben wir die Kunden gefragt, was sie von einem Elektroauto erwarten. Und natürlich kam da auch die Forderung zum Einstiegssegment. Das heißt, es ging darum, ein Fahrzeug darzustellen für 25.000 Euro. Mhm. Inzwischen von meinem damaligen Arbeitgeber Thema gelöst, angekündigt. Und muss jetzt noch kommen. Mhm. Warum jetzt noch nicht da? Weil wir natürlich das kostenmäßig auch darstellen müssen. Das heißt, wir brauchen die richtigen Batterien. Das Gleiche gilt jetzt für den nächsten Schritt, Elektroautos unter 20.000 Euro. Auch das Segment muss besetzt werden, wenn wir flächendeckend Elektroautos verkaufen wollen. Und all diese Entwicklungen sind auf dem Markt. Die ersten Produkte sind schon da, nicht nur von asiatischen Herstellern. Und die werden jetzt sehr zügig kommen. Das heißt, die Industrie zu ihrer Frage hat die Anforderungen des Kunden ganz klar erkannt und hat natürlich auch signifikant entwickelt. Frau Müller hat es ja in der Pressekonferenz auch quantifiziert, signifikant entwickelt.
Der deutschen Automobilindustrie, genau. Genau. Müller. Mhm.
Also die Frage ist für die Industrie gelöst. Gleichzeitig ist auch die Frage nach Reichweite gelöst und Ladezeiten. Das heißt, technologisch wurde hier unwahrscheinlich investiert. Und der Kunde nimmt es an. Das ist die positive Nachricht.
Aber da stellt sich schon wieder die Frage, Entschuldigung, Herr Koch, jetzt sagen Sie, wir stehen eigentlich ganz gut da und wir haben ja auch noch 10 Jahre, bis das Verbrenner aus tatsächlich greifen sollte, so wie es die EU im Moment plant. Da kann man sich ja doch fragen, reicht das denn nicht? Also kann man nicht in 10 Jahren so weit kommen, dass diese Bedingungen so gut sind, dass die Kundinnen und Kunden eben frohen Mutes auch Elektroautos kaufen möchten, Herr Radomski?
Ich bin da ganz überzeugt davon. Ich bin ein großer Optimist, was die Leistungsfähigkeit und auch den Einfallsreichtum dieses Landes und seiner Menschen und gerade und auch der Ingenieure und der Menschen in der Industrie angeht, das auf die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße zu bringen. Also wir haben doch in erinnerbarer Vergangenheit schon ganz andere Sachen geschafft. also ich weiß nicht, wer von Ihnen 1990 mal durch Ostdeutschland gefahren ist und dann 10 Jahre später im Jahr 2000. Was das für Unterschiede waren, wie viel sich geändert hat, wie viel man geschafft hat, neu und besser und richtig zu machen, und wie voranzubringen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung, dann kann es doch nicht so schwer sein, dieses Land mit Ladesäulen, Steckdosen auszurüsten.
Hm. Also und da bin ich klar, da. Sie haben gesagt, die Bundesregierung hat es schon oft angekündigt, auch andere Bundesregierungen. Aber es gab ja jetzt heute auch ein paar Maßnahmen, die verkündet wurden. Es soll in die, auf jeden Fall natürlich wie immer in die Ladeinfrastruktur investiert werden. Aber es wurde ja auch so zumindest ein Stück weit konkreter. Die E-Autos sollen weiterhin von der Kfz-Steuer befreit werden. Es soll auch so eine Art Umstiegsprämie geben für Familien mit niedrigeren oder mittleren Einkommen. Also hat die Politik den Handlungsbedarf erkannt und kommt da jetzt, ich sag mal, ein Wumms zumindest, vielleicht sogar ein Doppelwumms?
Naja, ich fürchte, das hätte womöglich passieren können, hätte man nicht noch 17 Wenns und Abers und harte Schnitte wird es mit uns nicht geben, hinterhergeschoben, weil damit konterkariert man natürlich auch die eigene Handlung, wenn man gleichzeitig ankündigt, dass man das ja eigentlich gar nicht will so richtig. Und dass man es irgendwie anders will. Aber wie, müssen wir jetzt erst noch sehen. Also ich weiß nicht, wer heute Morgen den Spitzen der Koalitionsparteien auf ihrer Pressekonferenz heute Morgen vor dem Autogipfel zugehört hat. Da war das Thema, da hieß es dann, oh ja, Autogipfel, Verbrenner aus. Da hören wir jetzt erstmal zu und dann schauen wir mal, weil wir können uns da eigentlich gar keine so richtige eigene Meinung drüber bilden.
Da fragen wir erst auch nochmal in der Autoindustrie nach.
Ja, da fragen wir nochmal in der Autoindustrie nach, was die so, wo ich mir so denke, da dachte ich mir, okay, das ist ein bisschen spät, oder?
Also ich muss jetzt mal auch zu dem, was zuvor gesagt wurde, dem entgegenhalten. Ein Grund, warum die Automobilindustrie heute massiv für Elektromobilität ist, ist jetzt nicht irgendwie der Glaube, dass das die umweltfreundliche Lösung der Zukunft ist. Es ist sauber kommuniziert, dass das nicht die umweltfreundliche Lösung ist. Der Grund, warum die Automobilindustrie auch jetzt bei dem Gipfel in aller Deutlichkeit das kommuniziert hat, war, man will die Strafen vermeiden, die CO2-Strafen, und der noch wichtigere Grund, man hat gigantische Milliardeninvestitionen in den Bilanzen aktiviert. Wenn man die Sonder abschreiben müsste, dann würde es richtige weitere Verluste zur Folge haben. Das ist das Spiel, was gespielt wird.
Aber Herr Koch, jetzt müssen Sie mal sagen, Sie sagen, Elektromobilität sei nicht die umweltfreundlichste Lösung. Was ist denn aus Ihrer Sicht die umweltfreundlichste Lösung?
Die umweltfreundlichste Lösung heute, Stand heute, für die Bestandsflotte ist, zu schauen, dass wir auch den Kraftstoff irgendwie CO2 für Neufahrzeuge gibt es eine sehr schöne VDI-Bilanzanalyse, die hat ein internationales Peer-Review, und da kommt drin, wenn man eben den deutschen Strommix, sie war am Beispiel von Deutschland, das sieht in Frankreich anders aus, wegen dem CO2-günstigeren Strom in Frankreich, aber wenn man das in Deutschland hochfährt, ist noch immer ein klassischer Verbrennungsmotor, und wenn er gut hybridisiert ist, zudem in der CO2-Gesamtbilanz besser.
Aber jetzt, wir laufen in Deutschland, Richtung erneuerbare Energie. Das muss ja gleichzeitig die Vision nach vorne sein. Und wenn ich erneuerbare Energie heranziehe, dann ist Elektroauto eindeutig und ganz klar die Technologie, die uns hilft, CO2 abzubauen. Und das muss doch die Zielsetzung sein. So, und wenn wir uns das jetzt nochmal vergegenwärtigen, dann haben wir doch heute von der Bundesregierung Maßnahmen gehört, die genau in dieser Richtung auch unterstützen. Also ich würde das jetzt nicht zu klein reden, weil immerhin wurden Milliardenbeträge Richtung Förderung angezogen, die Kfz-Steuerbefreiung, Sie haben die Maßnahmen zitiert. Ich glaube, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir dem Kunden hier eine eindeutige Botschaft geben.
Aber ich höre den ganzen Abend Postulate, wenn wir mit nachhaltigem Strom tanken oder laden. Wir haben auch im Jahr 2035 an 5000 Stunden im Jahr fossile Residualkraftwerke, die den Strom zur Verfügung stellen.
Wir werden das auch im Jahr 2035 keinen Biosprit haben, der dafür ausreicht, Also wir haben es auch gerade von den Nachrichten gehört. Der Lufthansa-Chef sagt, das nachhaltige Fliegen, das klimaneutrale Fliegen funktioniert nicht, weil es diese Kraftstoffproblematik gibt. Wenn es diesen Sprit schon nicht für die Flieger gibt, dann wird es ihn, fürchte ich, erst recht nicht für den Straßenverkehr geben.
Ja, das kann ich Ihnen ganz genau erklären. Wir haben das nämlich präzise hergeleitet. Das hängt nämlich damit zusammen, dass es ein Verbot für diesen Kraftstoff der Anerkennung auf der Straße gibt. Das können wir ganz genau herleiten. Gegenargument. In Kalifornien hat man heute schon 60% des Dieselkraftstoffes nicht fossil und in 4 Jahren 100%. Das ist doch mal ein ergänzendes Ziel. Das wurde hier aber verboten, totgeredet, bekämpft. Im Jahr 2030 ist man in der 5 größten Volkswirtschaft der Erde CO2-neutral, was den Dieselkraftstoff angeht. In Schweden war das Plan -60%. Das ist doch ein Ziel und dieses Ziel wird komplett als ergänzende Maßnahme zerredet, kleingeredet, mit hanebüchen Argumenten.
Vielleicht ist es ja mit Technologieoffenheit auch das gemeint, dass die Bundesregierung eben sagt, oder es ist sicher gemeint, dass auch solche Varianten natürlich im Spiel bleiben können.
Das wurde heißt, auch explizit vom Kanzler heute angesprochen. Er sprach von der heutigen Einschätzung der CO2-Impacts. Das heißt, aber jetzt nochmal unterm Strich.
Dann gucken wir neu.
Dann schauen wir neu, aber unterm Strich lassen Sie uns doch die Republik nicht weiter verunsichern.
Ja.
Nach heutigem Stand ist Elektromobilität die Technologie, die nach vorne die Beste nach heutigem Stand ist, um CO2 abzubauen. Jetzt lassen wir uns doch alle Energie darauf lenken, dass wir diese Technologie nach vorne bringen. Und in der Zeit, wo Kunden auf diese Technologie noch nicht einsteigen können, aus den besprochenen Gründen, da machen wir die Tür auf und lassen diesen Kunden auch ihre Alternativen. Und wenn morgen was Neues kommt,
dann machen wir das Neue.
Dann machen wir das Buch wieder auf. Aber in der Zwischenzeit brauchen wir jetzt erstmal einen abgestimmten Plan, um die offenen Lücken zu schließen, weil ansonsten wird weiter diskutiert. Und ich würde die Veranstaltung heute als Aufbruch sehen, um hier konkret zu werden und konkret Dinge zu implementieren, weil das ist für den Kunden und für den Wirtschaftsstandort wesentlich wichtiger als eine Endlosdebatte.
Und würden Sie sagen, dieses jetzt zweigleisig fahren sozusagen, diese Technologieoffenheit, die Flexibilisierung, die hilft auch der deutschen Autoindustrie, der europäischen Autoindustrie?
Ja, die Flexibilität hilft auf jeden Fall. Solange wir parallel die dominante Technologie, die nach vorne zu unterstützen und für die zu investieren ist, dann auch so unterstützen, dass die Kunden vermehrt darauf einsteigen können. Wir sind im Moment bei 18-19% Elektroanteil. Das heißt, wir müssen das nach vorne fahren. Und deshalb nochmal unterm Strich ist doch jetzt ein Bekenntnis zu Maßnahmen dafür, genau das, was die deutsche Wirtschaft und der deutsche Automobilstandort braucht.
Das können Sie dann aber den Familien bei Bosch, bei Schaeffler alles erklären, die dann in Zukunft den Arbeitsplatz verlieren, weil genau mit den Produkten eben kein Geld mehr verdient wird. Können Sie dann erklären, ich störe mich sehr daran, jetzt zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung, bei einem Kompaktklassefahrzeug die Hälfte der Wertschöpfung nach China zu überweisen, wo wir hier bei Rente, Sozial, Bildung, Sicherheit, Schulen, Krankenhäusern keine Gelder haben.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil auch das muss man, glaube ich, diskutieren, wenn wir über die Weiterentwicklung der E-Mobilität sprechen. Es geht nicht nur um Ladepunkte, vielleicht auch um Steuervergünstigung, sondern es geht ja auch um die ganzen Sachen, die dazugehören, also Batterieproduktion,
Technologieführerschaft brauchen wir und genau deshalb müssen wir viele Elektroautos machen, damit wir wissen, wie es geht und damit wir technologisch führend sind.
Aber das ist doch wirklich ein hanebüchenes Argument, das ich nicht mehr wirklich für voll nehmen kann. Wir haben in Deutschland eine Automobilindustrie, die weiß, was sie macht, aber sie weiß, dass sie keine Chance hat, weil China die Basisprozesse, die Rohstoffe, die Herstellungsmaschinen für Lithium-Ionen, die Energie, die günstige Energie im Griff haben und wir nicht ansatzweise und sogar die Koreaner nicht die Chance haben. Und
jetzt wollen wir auf einmal
mit vielen Autos machen.
Aber ob wir da jetzt aufholen können.
Da muss ich schon mal spitz dagegen fragen. Ja. Eine Autoindustrie, die weiß, was sie tut. Ja, sie weiß, was sie tut. Sie hat nämlich unter anderem über Jahre hinweg, anstatt in neue, innovative Antriebskonzepte zu investieren, an der Software rumgeschraubt, damit sie auf dem Teststand die richtigen Werte liefert und sonst halt nicht. Also das gehört halt auch zu weit. Wir sind 10 Jahre nach dem Dieselskandal. Also spätestens vor 10 Jahren ist doch offensichtlich...
Aber an dem Dieselskandal, den können wir jetzt nicht nochmal eintauchen.
Statistiken mal an und schauen Sie sich mal an, wo die europäischen Automobilhersteller in Europa, insbesondere in Deutschland, bei den Zulassungen von Elektroautos sind. Die deutsche, europäische Industrie trifft die Anforderungen der Kunden im Moment anscheinend ganz gut, weil sie entscheidet sich, also bei uns die Marke Skoda ganz vorne in den Zulassungsstatistiken mit einem hohen Elektroanteil. Der Kunde, der will Technologie, Elektromobilität, aber auch die klassischen Werte, die Werte, die die deutsche Automobilindustrie in der Vergangenheit, die europäische Industrie stark gemacht hat und viele andere, die in Europa verkaufen. Und die Kombination macht's. Und genau das sehen wir im Moment auch im Erfolg des Hochlaufs.
Wir haben ja gesagt am Anfang auch, und bevor die Sendung zu Ende ist, müssen wir das auf jeden Fall auch noch klären. Wir haben gesagt, wir sortieren, was da jetzt heute eigentlich passiert ist und was es auch für Konsequenzen hat. Herr Radomski, an Sie nochmal die Frage. Also der Kanzler hat gesagt, es wird keinen harten Schnitt beim Verbrenner geben. Teile seiner Koalition sehen das aber noch anders. Wie geht's denn jetzt weiter? Also glauben Sie, denken Sie, Herr Merz schafft es da wirklich einigermaßen zeitnah auch eine Regierungslinie zu finden, mit der er dann nach Brüssel gehen kann?
Mutmaßlich ja, weil da muss ich dem Herrn Koch oder stimme ich dem Herrn Koch vollumfänglich zu. Es geht auch um sehr, sehr viele Arbeitsplätze und um sehr viel Wohlstand in Deutschland und für Deutschland in diesem Zusammenhang. Also das auf St. Nimmerlein zu vertagen und da rumzueiern, das wird sich eine Bundesregierung nicht leisten können. Wie ein weicher Schnitt auch immer aussehen soll, werde ich weiter gespannt verfolgen. Mir ist das noch nicht ganz klar. Und in irgendeiner Form, ich glaube, es ist auch absehbar, dass die Regelung, so wie sie jetzt in dieser Verordnung drinnen steht, wahrscheinlich nicht politisch standhalten wird. Die Sache ist aber die, um diese Regelungen zu ändern, ist es ein aufwendiges, langwieriges Verfahren, das zwischen den Mitgliedstaaten, dem Europaparlament und der EU-Kommission eine Verständigung erfordert. Das wird nicht sehr schnell gehen. So, und was am Ende rauskommt, ist offen. Also ich denke, das ist ganz schnell, wird es in keinem Fall eine andere Klarheit geben, als die, dass man bis auf Weiteres erstmal mit dem arbeiten muss, was nun eben da ist. Und das ist Verbrenner, keine neuen Verbrennungsmotoren ab 2035.
Frau Labbé, wie wichtig ist denn diese deutsche Stimme dann auch in Brüssel? Also was passiert, wenn der Kanzler dann mit Unterstützung seiner Koalition sagt, okay, Deutschland sagt, wir müssen noch mal ran an diese Zahl 2035. Wie geht man dann damit in Brüssel um? Was denken Sie? Weil letztendlich entscheidet die EU.
Der deutsche Automobilmarkt ist mit Abstand der größte in ganz Europa. Und die deutsche Automobilwirtschaft mit ihrer Beschäftigung natürlich ein ganz signifikanter Wirtschaftsfaktor. Deshalb ist unser Gewicht in Brüssel definitiv groß. Der Industriedialog mit der Automobilwirtschaft von Präsidentin von der Leyen hat es ja in zweiter Auflage jetzt auch schon gezeigt, dass die Bereitschaft zur Neubewertung der CO2-Ziele da ist. Und wir gehen fest davon aus, dass dieser Dialog jetzt auch konkret in absehbarer Zeit auch Wirkungen entfaltet. Es muss so sein.
Wird es auch Stimmen geben, mit denen sich Deutschland vielleicht dann auch auseinandersetzen muss, die sagen, nee, wir halten an diesem Ziel fest? Es gibt ja auch Firmen, die da wahnsinnig viel Geld reingesteckt haben. Es gibt Länder, die sind doch ein Stück weit weiter als Deutschland. Also müssen wir uns da auch noch ein bisschen Gegenwind einstellen?
Diskussion ist immer gut, aber nochmal, der deutsche Automobilmarkt ist mit Abstand der größte in Europa.
Das heißt, wenn der Kanzler dann mal dort aufschlägt und sagt, wir würden es gern so machen, dann kommt man einigermaßen schnell auch zu einem Ziel oder irgendwann auch zu einem Ziel. Das Prozedere jetzt ist ja so, dass die EU sich sowieso vorgenommen hat, dieses Ziel 2035 nochmal anzuschauen und gegebenenfalls eben auch nochmal was zu verändern. Ich denke, Ende des Jahres, haben Sie, glaube ich, gesagt, wollen Sie dann eine Entscheidung treffen. Das war das Forum zum Thema Aus für das Verbrenner aus. Wie fahren Deutschlands Autos in die Zukunft? Es diskutierten Imelda Labbé, VDIK-Präsidentin, Professor Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie und Stefan Radomski von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Geli Hensoldt und ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören.